Deutschlandfunk, Andruck.
Die politische Literatur am Montagabend. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen. Gesellschaftliche Spaltung und Verlust von Gewissheiten. Große Themen in diesem Bücherherbst, der vergangene Woche mit der Frankfurter Buchmesse eingeläutet wurde. Und wir stellen Ihnen zwei Titel zu diesem Komplex heute vor. Stefan Nessenich befasst sich in seinem Buch »Nicht mehr normal« mit den Auswirkungen der aktuellen Krisen auf den Zustand der Gesellschaft. Und der Soziologe macht dabei eine überraschende Schwachstelle aus.
Mir geht es darum, dass die Mitte nicht nur, wie es häufig erscheint, eine Lösung von Problemen ist. Ich glaube, dass die Mitte auch ein Teil des Problems ist in dieser Gesellschaft.
Die Journalistin Anita Blasberg wiederum macht in ihrer Veröffentlichung »Der Verlust« deutlich, welche Auswirkungen die rasanten Veränderungen der vergangenen 20 Jahre auch auf die Mitte der Gesellschaft hatten. Ein weiteres Thema ist heute der Zustand der SPD. Der Historiker Dietmar Süß geht dem in seinem Buch »Der seltsame Sieg« nach, indem er den Erfolg bei der Bundestagswahl in einen größeren Zusammenhang stellt. Und es geht um das Monopol im 21. Jahrhundert. Das Buch des Wirtschaftsjournalisten Hans-Jürgen Jakobs beleuchtet die großen Konzerne und den mangelnden Wettbewerb. Nicht mehr normal. Der Soziologe Stefan Lessenich befasst sich mit den Auswirkungen der aktuellen Krisen auf den Zustand der Gesellschaft. Er beschreibt den Willen der Menschen zur Normalität, das Bedürfnis nach Beständigkeit, nach Verlässlichkeit, bevor er dazu kommt, wie hinderlich das sein kann. Ich habe mit Stefan Lessenich auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob der Wunsch nach Normalität also in erster Linie normal ist.
Würde ich sagen, das ist sozusagen ein Strukturmerkmal gesellschaftlichen Zusammenlebens und der kommt ja nicht nur von unten, sondern auch gewissermaßen von oben. Also in Gesellschaften, die irgendwie herrschaftsförmig strukturiert sind, haben natürlich auch die Herrschenden ein Interesse an Normalität, also dass die Dinge so laufen, wie sie bislang gelaufen sind und vielleicht auch aufrechterhalten bleiben. Das heißt, es gibt Regeln, die auch Normalitäten setzen, an die man sich als normalsterbliche Person auch halten muss. Und es gibt dann Regelmäßigkeiten des alltäglichen Handelns und Verhaltens, teilweise weil es sich an diesen Regelsetzungen orientiert, teilweise aber weil es eingespielte, ja, habitualisierte Konventionen und ja, Normalitäten des Alltags gibt. Wir selbst suchen natürlich auch nach Erwartbarkeit, Planbarkeit, Sicherheit, Stabilität, Gewissheit. Und deswegen ist Normalität etwas, was von oben wie von unten und im Zusammengreifen von oben und unten gewissermaßen gesellschaftlich gesucht wird und auch immer wieder reproduziert wird. Umso dramatischer ist, wenn nach allgemeinem Dafürhalten die bisherigen Normalitäten nicht mehr greifen und der Eindruck besteht, dass was bisher normal war, entweder als Regel oder als Regelmäßigkeit, gerät ins Bröckeln, in eine Schieflage und wir können uns an das bisherige Normale nicht mehr halten.
Bevor wir dazu kommen, wer eigentlich sagt, was normal ist, da schreiben Sie ja auch viel zu in dem Buch, würde ich an dem Punkt gerne nochmal ansetzen, weil Sie schreiben, wie hoch die Verunsicherung ist, ja schon quasi in Ihrem Untertitel des Buches, eine Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und diesen Zustand beschreiben Sie auch im Buch genauer. Ich zitiere mal, eine Gesellschaft, die das Alte nicht halten und das Neue nicht denken kann, die an ihren Gewissheiten zu zweifeln und an der Zukunft zu verzweifeln beginnt. Würden Sie sagen, Herr Lessenich, dass wir an dem Punkt tatsächlich schon sind? Weil das klingt ja sehr dramatisch.
Ja, also ich finde nicht, dass man künstlich dramatisieren muss als Soziologe oder als wissenschaftlicher Beobachter, ja, sondern dass die Dinge schon dramatisch sind im Sinne von alten Normalitäten, an denen gemessen heutige gesellschaftliche Verhältnisse einfach nicht mehr normal, ja, sind. Es gibt einen klassischen Soziologen, Durkheim, der hat genau das konstatiert für den Wechsel vom 19. ins 20. Jahrhundert. Ja? Die alte agrarische, feudale Gesellschaft ist irgendwie aus den Fugen geraten. Das Neue, die industrielle Gesellschaft, hat sich noch nicht hergestellt. So ein Interregnum, so eine, mhm, Zwischenzeit. Ja? Die alten Regeln gelten nicht mehr und sind noch keine neuen Normalitäten gefunden. Jetzt möchte ich mich nicht auf die Schulter von solchen Riesen Stellen. Ich sehe mich jetzt nicht in der unmittelbaren Nachfolge.
Das ist ein Phänomen, was nicht neu ist.
Ich würde sagen, genau, es gibt solche Umbruchzeiten. Mhm. Die werden von der Soziologie gerne immer wieder ausgerufen. Ja, also alle paar Jahre werden die ausgerufen. Aber jetzt häufen sich, glaube ich, die Anzeichen. In dem Buch entwickle ich ja so ein bisschen die letzten 15 Jahre eine Aufeinanderfolge von Krisen, auch sich beschleunigende Krisenzyklen bis hin eben zur Pandemie, die wirklich unseren Alltag in Frage gestellt hat, und zwar über eine relativ lange Zeit. Und dann kommt auch noch der Krieg nach Europa zurück, jedenfalls nach allgemeinem Dafürhalten. Es ist nicht so ganz klar, ob er immer weg war, aber auch sozusagen die 7 Jahrzehnte Frieden oder bald 8 Jahrzehnte Frieden in Europa sind irgendwie offenbar auch dahin. Ja, und von daher glaube ich schon, dass man, ohne jetzt künstlich die Diagnose zu verschärfen, sagen kann, das, was bisher gängig waren, woran wir uns gehalten und festgehalten haben, das gerät doch zunehmend und kumulativ, ja, eins kommt zum anderen, gerät irgendwie ins Wanken. Und deswegen glaube ich schon, gibt es ein allgemeines Unbehagen daran, ob es tatsächlich noch so ist, dass wir das Alte fortführen können. Mhm.
Wenn Sie in die Strukturen gehen, woher das Normal eigentlich kommt, dann schlagen Sie ja so den Bogen vom individuellen Wunsch nach Normalität zu eben gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und die Frage, was soll das eigentlich sein? Normal. Und wer sagt, was normal ist? Ja, wer sagt das? Wer gibt mit größtem Gewicht vor, was unsere Normen sind?
Also mit größtem Gewicht weiß ich nicht, wie da die Abstufungen sind, weil es gibt materielle Normalitäten, es gibt eine Schulpflicht, ja, und es gibt den Zwang, irgendwie Lohn zu arbeiten in dieser Gesellschaften, wenn man sich und seinen Haushalt irgendwie über Wasser halten möchte. Das sind ganz knallharte Normalitäten und da spielt natürlich der Gesetzgeber eine große Rolle. Mhm. Ja, Schulpflicht oder ja die Regeln des Arbeitsmarktes und so weiter. Aber was die Regelmäßigkeiten angeht, also das, was empirisch normal ist, was sich alltäglich entwickelt, da sind natürlich einerseits die Leute selbst auch der Gesetzgeber, individuell eigentlich weniger, aber kollektiv. Also das, was kollektiv für normal gehalten wird, ist auch irgendwie faktisch normal. Und dann haben wir natürlich alle, ja, in der Soziologie würde es vielleicht Symbolproduzentinnen heißen, also Medien beispielsweise, ja, oder Diskursakteure, also Zeitdiagnostiker im Feuilleton oder in den Talkshows, ja, die einen Eindruck von dem vermitteln, was denn eigentlich normal ist, meistens gar nicht so explizit, sondern in dem, was nicht thematisiert wird, ist sozusagen das Nicht-Normale schon draußen. Und insofern würde ich sagen, es gibt irgendwie den Gesetzgeber, es gibt alle möglichen Personen, die Kulturproduzentinnen sind und es gibt die Leute selbst, die feststellen, was normal ist.
Jetzt haben wir ja in der Pandemie den Begriff der neuen Normalität geprägt. Ist das für Sie schon auch ein Zeichen dafür, dass Menschen dann doch anpassungsfähig sind? Oder ist das ein vorübergehender Zustand?
Also die Menschen sind natürlich anpassungsfähig. Systeme sind anpassungsfähig. Ja, also unsere Form der Organisation von Gesellschaft, irgendwie, je nachdem, wie man das nennen möchte, kapitalistische oder marktwirtschaftliche Form des Wirtschaftens und dann eine demokratische Form der Politik und dann eine wohlfahrtsstaatliche Form von Sicherungen von Existenzen. Das hat sich ja über die Jahrzehnte auch angepasst. Das ist ja irgendwie auch nicht starr geblieben. Das sind auch immer neue Normalitäten produziert worden, aber in einem Rahmen des doch institutionell geordneten und stabilen. Das ist die eine Seite. Und die Leute, wenn man so möchte, sind aber natürlich auch anpassungsfähig. Das neue Normal war vorübergehend, dass man Maske trägt. Mhm. Wenn ich jetzt hier unterwegs bin, ist das neue Normal, keine Maske mehr zu tragen. Empfehlung hin oder her. Also von daher passt man sich selbstverständlich an. Und ich finde es auch ein gutes Beispiel, nicht nur den Regeln oder den Empfehlungen irgendeiner externen Instanz, sondern auch im Sozialvergleich, was machen die anderen? Andere finden nicht mehr normal, dass an den europäischen Außengrenzen jedes Jahr tausende von Menschen sterben. Ja, sozusagen im Namen der Werteunion Europa. Und das wäre für mich auch sozusagen ein Tonfall dieses nicht mehr normal, die Normalität, wie sie sich entwickelt hat und wie sie stabilisiert worden ist und zur Reproduktion unseres Gemeinwesens beigetragen hat, weil sie nämlich auf Kosten beruht, die andere zu zahlen haben.
Bleiben wir mal bei den EU-Außengrenzen. Sie sagen ja, das ist Teil der produzierten Normalität, also dieses Grenzregime mit Pushbacks, die es eigentlich nicht geben darf, aber die es doch gibt. Jetzt ist das so, jetzt kann man in Ihrem Buch rauslesen, dass eben der Wunsch nach Abschottung innerhalb der Bevölkerung besteht, aber die Politik durchsetzen, das machen ja dann wiederum andere. Bei wem liegt denn dann die Verantwortung für diese produzierte Normalität vom Grenzregime?
Ja, wir sind natürlich schnell dabei, die Verantwortung abzuweisen und auf andere zu projizieren. Dann sind es natürlich die politisch Verantwortlichen, die politischen Entscheiderinnen. Dann erwartet man von den politisch Verantwortlichen, dass sie anders handeln. Ja, dass dann Frontex irgendwie andere Regeln gesetzt bekommt oder dass man überhaupt das ganze Grenzregime verändert. Aber ich glaube, wir leben in so einem stillen Einvernehmen. Ich würde sagen, auch so ein geheimer Gesellschaftsvertrag. Jedenfalls ist der überkommen über die Jahrzehnte, weil es hier doch so einigermaßen für gesellschaftliche Mehrheiten ganz gut funktioniert hat. Ja, wir hatten eine ökonomische ökonomische Prosperität, bei aller Ungleichheit, die diese Gesellschaft auch charakterisiert, hatten wir als Gemeinwesen profitiert von einem langen Zeitraum ökonomischer Prosperität, von Frieden, ja, und politische Stabilität und von auch sozialem Frieden, ja, eine Form des Ausgleichs und des geregelten, der geregelten Organisation von Konflikten auch. Und dass man das irgendwie auf der Makroebene beibehalten möchte, ist klar. Letztlich geht es mir eigentlich immer darum, das sozusagen als eine Relation und als eine doppelseitige Medaille zu analysieren, nämlich dass natürlich gesellschaftliche Mehrheiten in diesem Lande Interesse daran haben und nachvollziehbare Interessen, vielleicht sogar auch legitime Interessen, je individuell, diesen Zustand aufrechtzuerhalten.
Sie haben ja schon gesagt, Sie durchschreiten so die Krisen des 21. Jahrhunderts, Finanzkrise, die verstärkte Migration, das Bröckeln des Wachstumsglaubens, den Ukraine-Krieg und sogar die identitätspolitische Debatte nehmen Sie damit ein. Und es ist Ihnen immer sehr wichtig zu sagen, dass die Mitte, die gesellschaftliche Mitte oder auch eben bei der Finanzkrise die Mittelschicht daran festhalten will am Status quo. Warum war Ihnen das so wichtig zu sagen, dass es nicht nur oder hauptsächlich die politischen Ränder sind, sondern die Mitte, die auch so diese Regression vorantreibt?
Naja, einerseits, weil der gesamte gesellschaftliche Problemhaushalt gerne auf die Ränder projiziert wird. Das ist auch so eine Projektionsleistung von der Mitte aus, also von den relativ gesicherten stabilen Positionen in Gesellschaft, was ja relativ viele auch sind in dieser Gesellschaft, und von denen, die jetzt im weitesten Sinne den Ton angeben in Gesellschaft, nämlich die mitbestimmen darüber, was eigentlich als normal gilt. Dass die alles, was problematisch ist, also politisch problematische Entwicklungen, Rechtspopulismus, ja, oder ökonomisch problematische Entwicklungen, was natürlich die Prekarisierung von Arbeit, dass sie es eher auf die Ränder projizieren, also entweder nach oben, da soll was getan werden, oder auf die Ränder, die sind eigentlich selbst das Problem, das finde ich naheliegend. Und diese Gesellschaft hat als eine, heute sagt man, glaube ich, Narrativ, als so eine Selbstverständigungserzählung über die Jahrzehnte entwickelt, dass es die Mitte ist, zu der übrigens auch jeder und jede gehören möchte gerne, dass es die Mitte ist, also irgendwie so zwei Drittel der Bevölkerung ungefähr, die die Korsettstangen der Stabilität, der politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen Stabilität dieser Gesellschaft ausmachen. Und mir geht es darum, dass die, die da die Korsettstangen bilden, gleichzeitig eben Ausgrenzungspraktiken alltäglich an den Tag legen gegenüber den Rändern. Also politische, kulturelle, soziale Ausgrenzungspraktiken. Mhm. Und dass deswegen die Mitte nicht nur, wie es häufig erscheint, eine Lösung von Problemen ist, ne? Also wir müssen die Mitte ökonomisch sichern. Mhm. Wir müssen zusehen, dass die bei der Stange bleiben. Ja, das sind die leistungsbereiten und fähigen Milieus. Das sind die, die überhaupt noch wählen gehen und so weiter und so fort. Also die müssen wir bedienen. Ich glaube, dass die Mitte auch ein Teil des Problems ist in dieser Gesellschaft.
Stefan Lessenich, Autor des Buches Nicht mehr normal, Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Bei Hansa Berlin erschienen, die 158 Seiten kosten 23 Euro. Die Ära Kohl mit der Mär von den blühenden Landschaften und den schwarzen Kassen und Koffern hat Vertrauen gekostet. Vertrauen der Bürger in die Politik. Die Ära Schröder trug mit ihrem Kurswechsel in der Sozialpolitik sowie den Zugeständnissen an die Finanzwirtschaft ebenfalls zu dieser Entwicklung bei. Es folgte die Merkelsche Alternativlosigkeit und nun eine neue Koalitionsform im Bund, die angesichts der aktuellen Weltlage ebenfalls schon ein paar Kehrtwenden hingelegt hat. Die Journalistin Anita Blasberg beschreibt den Vertrauensverlust in die Politik in Deutschland seit den 90er Jahren. Und sie befragt dazu nicht nur die üblichen Verdächtigen, also etwa Pegida-Anhänger oder Wutbürger. Sie beginnt bei ihrer Mutter. Eine Krankenhausärztin und eine Bauzeichnerin sind ebenfalls Teil des exemplarischen Gesellschaftsbildes, das Blasberg zeichnet. In ihrem Buch Der Verlust. Martin Hubert stellt es vor.
Anita Blasberg hat mit vielen Bürgern gesprochen, denen Deutschland fremd geworden ist. Allerdings dokumentiert sie nicht nur deren subjektive Meinungen, sondern fasst Gespräche zusammen, markiert wiederkehrende Motive und Argumente. Direkte Zitate ihrer Interviewpartner setzt Blasberg eher als Pointen in einem fortlaufenden Kommentar ein, in dem sie subjektive Befindlichkeiten, Fakten, politologische und soziologische Interpretationen zusammenführt. Insofern gleicht das Buch eher einer engagierten Selbstbefragung der Autorin. Was ist in den letzten 30 bis 40 Jahren schiefgelaufen in Deutschland? Was bedeuten die beschriebenen Fakten und Schicksale für das Land, in dem sie lebt? Ihre Leitfrage liest sich so.
Die meisten Menschen verzichten auf eine egoistische Handlung, wenn sie davon ausgehen, dass die anderen das auch tun. Sie zahlen ihre Steuern, schmeißen den Müll nicht auf die Straße und betrügen nicht bei eBay. Wer der Gesellschaft um sich herum vertraut, hält sich an Regeln. Was aber passiert, wenn zu viele gleichzeitig das Vertrauen in das gesamte System verlieren?
Blasbergs 1951 geborene Mutter verkörpert einen solchen Vertrauensverlust fast paradigmatisch, weshalb sie den roten Faden des Buches bildet. Mit ihrer radikalen Kritik an der Gesellschaft hat sie ihre Tochter überhaupt erst zu diesem Buch animiert. Aus der Arbeiterschicht kommend stieg die Mutter in die Mittelschicht auf und wurde nicht zuletzt durch die 68er-Bewegung politisiert. Sie begeisterte sich für Willy Brandts Friedenspolitik, wählte SPD und Grüne, wandte sich dann aber seit den 1990er Jahren immer entschiedener vom politischen System ab.
War der Staat, den meine Mutter bis in die 90er Jahre hinein kannte, wohlwollend und freundlich, empfand sie ihn nun als misstrauisch, fordernd und harsch. Wir wurden permanent erzogen, sagt sie im Wohnzimmer. Und was mussten wir nicht alles? Wettbewerbsfähiger werden, ein Volk von Dienstleistern. Länger arbeiten, effizienter arbeiten, weniger krank sein. Stets sei es darum gegangen, was die Investoren wollten. Und wir, die Bürger, sollten dafür den Gürtel enger schnallen.
Man kann die Vorstellung, dass Staat und Gesellschaft zwischen den 1960er und 80er Jahren auf gegenseitigem Respekt zwischen Elite und Volk beruhten, als übertriebene Idealisierung kritisieren. Das ändert aber nichts an der Tatsache, die Blasbergs Buch breit belegt. Nicht nur Blasbergs Mutter nimmt die Wende zu einem technokratischen, neoliberalen und global operierenden Finanzkapitalismus seit den 1990er Jahren als einen tiefen Bruch wahr. Schwere Irritationen löste das etwa auch bei Christian Kastrop aus, dem Erfinder der Schuldenbremse. Kastrop schlug diesen Eckpfeiler neoliberaler Politik 2009 vor, als er in der Unterabteilung für Grundsatzfragen im Finanzministerium arbeitete. Heute ist er ihr Gegner.
Schon Anfang der 10er Jahre hatte er sich missverstanden gefühlt. Es war ihm immer um Sparen an der richtigen Stelle gegangen, um kluges Ausgeben, nie um Kredit- oder Schuldenvermeidung als Selbstzweck. Unter Schmerzen hatte er mit angesehen, wie die Regierung wichtige Zukunftsentscheidungen auf die lange Bank schob. Eine entschlossene Digitalisierung? Entscheidende Summen für die Energiewende? Sorry, schwarze Null.
Blasberg greift viele Themen auf und stellt jeweils mehrere Personen vor, die entweder zu den Profiteuren oder zu den Leidtragenden einer Entwicklung gehören. Man erfährt so einiges über Franz Müntefering, den Unternehmensberater Roland Berger und andere Manager, aber auch über Klinikärzte, technische Zeichnerinnen und Gewerkschaftsvertreter an der Basis. Die Themen betreffen zum einen zentrale Weichenstellungen neoliberaler Politik, wie Hartz IV, die Privatisierung der Gesundheitsversorgung oder die mangelhafte Korrektur des Finanzkapitalismus nach der Wirtschaftskrise von 2008. Die Leitthese Vertrauensverlust bringt Blasberg aber auch dazu, weitere Phänomene einzubeziehen. Die Proteste gegen den Stuttgarter Bahnhofsumbau, die Sabotage einer nachhaltigen Klimapolitik, den Aufschwung der AfD und des Rechtsterrorismus. Blasberg widmet sogar dem Vertrauensverlust des ukrainischen Botschafters Andriy Melnyk gegenüber der deutschen Russlandpolitik ein eigenes Kapitel. Was die Frage aufwirft, ob das nicht doch eher als Sonderfall zu bewerten ist. Für die Politik der Treuhand in Ostdeutschland nach 1990 gilt das nicht. Blasberg hat dazu unter anderem die technische Zeichnerin Gabriele Gebhardt aus Halle befragt, die 1992 ihre Arbeit verlor.
Das gehört sich nicht. Diesen Satz sagen Gabriele Gebhardt und ihr Mann Bernd oft. Was sie in der Schule über Kapitalismus gelernt hätten, habe sich leider bewahrheitet. Der Westen habe sich damals auf Kosten der DDR saniert. Glauben die beiden heute.
Am Ende diskutiert Blasberg auch, wie wieder mehr Vertrauen geschaffen werden kann. Der Wert des Buches liegt aber vor allem darin, die politische Vorgeschichte unserer Gegenwart noch einmal in großer Breite bewusst zu machen. Zwar fehlen im Buch Betroffene, die nicht nur enttäuscht sind, sondern sich extrem gegen das demokratische System wenden. Aber es präsentiert ein plastisches und gut geschriebenes Porträt einer Gesellschaft, die immer mehr zu einer verkehrten Welt zu werden droht. Und davon, wie Menschen reagieren, wenn reines Effizienzdenken über die Solidarität herrscht und die Ökonomie über den Menschen. Insofern lässt sich Blasbergs Buch auch als eine Art Mahnmal in der aktuellen Situation lesen, die mit ihren vielen Krisen noch radikaler die Frage aufwirft, wie der Zusammenhalt der Gesellschaft garantiert werden kann.
Martin Hubert besprach Der Verlust, warum nicht nur meiner Mutter das Vertrauen in unser Land abhanden kam, von Anita Blasberg. Bei Rowohlt erschienen, Umfang 398 Seiten, Preis 23 Euro. Der seltsame Sieg. Der Titel dieses Buches meint den Sieg der SPD bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Geschrieben hat es der Historiker Dietmar Süß. Und tatsächlich war dieser Wahlerfolg seltsam. Lange sah es 2021 ja nach Schwarz-Grün aus, bis dann beide SpitzenkandidatInnen Fehler machten. Schwarz-Grün-Gelb hielt man auch noch lange für möglich. Jedenfalls hatte so recht niemand mit einem Sieg der SPD gerechnet. Dietmar Süß nimmt das Comeback der Sozialdemokraten zum Anlass auf den Zustand der Partei, auf ihre Traditionen und Herausforderungen für ein Fortbestehen zu schauen. Sie hören ein Gespräch zum Buch, das wir ebenfalls auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet haben.
Wie stand denn der Koalitionspartner SPD da, als der Wahlkampf 2020 begann, Ihrer Ansicht nach?
Ich würde sagen, ziemlich traurig. Es war eine traurige Partei, die in sich und mit sich selbst alles andere als im Reinen war. Sie hatte einen Kanzlerkandidaten, der es nicht geschafft hatte, überhaupt selbst Parteivorsitzender zu werden. Mhm. Es war eine Partei, die ihre, auch das ist fast schon wieder vergessen, die ihre Parteivorsitzende Andrea Nahles hinausgeworfen hatte. Sie hat,
die sich überhaupt zerhackt hat, wo immer es
überhaupt
ging.
An jeder nur denkbaren Stelle, die Erinnerung könnte noch weiter zurückgehen zu den Europawahlen 2019 mit einem katastrophalen Ergebnis. Also es war eine Partei, die in vielerlei Hinsicht als eine Partei in Auflösung wahrgenommen worden ist und die Wahrnehmung, dass die Sozialdemokratie letztlich ihr letztes Gefecht schlägt, war eine, die ja nicht nur von einigen besonders kritisch oder distanzierten Journalistinnen und Journalisten oder der Öffentlichkeit skizziert worden ist, sondern das war doch eine relativ verbreitete Stimmung. Und ich hatte den Eindruck, dass Olaf Scholz einer der ganz wenigen selbst war, der in diesem Moment an den Sieg bei der Bundestagswahl geglaubt hat. Also hätte man mit den Genossinnen und Genossen im Willy-Brandt-Haus gesprochen, mhm, hinter vorgehaltener Hand. Ich glaube, da
mutig
hätten nicht...
Mutig waren sie nicht.
Nein, in diesem Moment jedenfalls nicht.
Da kommen wir gleich mal zu einem Punkt, der mich sehr amüsiert hat. Sie nennen den Wahlkampf der SPD weitgehend fehlerfrei. Das klingt nach Sparprogramm und sich zurückhalten. Es ist aufgegangen, weil die anderen haben die Fehler gemacht, aber weitgehend fehlerfrei klang sehr, sehr nett.
Ich meine das durchaus, mhm, auch nett und in gewisser Weise auch anerkennend, denn man darf ja nicht vergessen, Wo kommt sozusagen die Partei in ihrer professionellen Wahlkampforganisation auch her? Mhm.
Und es man muss ja auch sagen, in der Pandemie war der Wahlkampf für alle schwierig. Es gab einfach wirklich diese Begegnungen nicht so richtig, die man braucht.
Es war überhaupt für Wahlkampf zu führen, die Marktplätze zu bespielen, Veranstaltungen zu organisieren, überhaupt vom Tag zum nächsten Tag zu planen. Das sind ja für diejenigen, die sowas organisieren, extrem komplizierte und logistisch aufwendige Operationen. Aber was ich meine ist, mit dem weitgehend fehlerfrei im Bundestagswahlkampf zuvor 2017 oder im unmittelbaren Anschluss hat es ja parteiintern eine ziemlich genaue Fehleranalyse gegeben. Und es war ein katastrophaler Wahlkampf, der Fehler gemacht hat, wo man nur hinschauen hat können. In der Vorbereitung, in den Absprachen der unterschiedlichen Organisationen, in der Fähigkeit, überhaupt eine gemeinsame Sprache innerhalb der Partei zu finden. Von allen sozusagen Problemen des Kandidaten mal ganz abgesehen. Und insofern gehört mit zu diesem seltsamen Sieg, dass ein weitgehend fehlerfreier Wahlkampf in diesem speziellen Moment ausreichen konnte, um am Ende auch eine Wahl zu gewinnen.
Ein Punkt war ja ganz auffällig. Wie eben schon 2017 hat die SPD wieder auf alte Werte gesetzt, auf arbeitspolitische Themen, auf sozialpolitische Themen. Und 2017 ist es nicht gelungen, sich vom Koalitionspartner damit abzugrenzen. Aber das letzte Mal ist es gelungen. Also hat dieser reduzierte Wahlkampf, Sie sagen ja auch dieses Schlagwort Respekt, hat das damit was zu tun? Oder warum ist das diesmal besser, glaubwürdiger rübergekommen?
Also mein Eindruck, und dafür sprechen auch so die Umfragen und was man schon so empirisch auch weiß, ist, dass dieses Schlagwort vom Respekt, das Olaf Scholz so stark gemacht hat, und das ja mehr ist als nur ein Schlagwort, weil es nämlich versucht, eine ganze Reihe an Ideen zu bündeln. Die Idee der sozialen Gerechtigkeit mit Fragen der Anerkennung zu verknüpfen. Also, dass hier dieser Begriff des Respekts tatsächlich auch zum Kandidaten gepasst hat. Und, ganz wichtig, in dieser Respektskampagne, die hatte sowohl eine Dimension im Westen als auch aber im Osten Deutschlands. Das heißt also, diese Anerkennung von Lebensleistung war etwas, was man mit diesem Respektsbegriff deutlich stärker akzentuieren konnte, deutlich stärker auch als das in den Wahlkämpfen zuvor gewesen war, als die Floskel von der sozialen Gerechtigkeit, hinter der irgendwie sich jeder hinterher marschieren kann, sozusagen überall.
Ja, auch Almosen heißen kann und nicht Anerkennung.
Genau, und Respekt hat dann natürlich auch immer ganz unterschiedliche Dimensionen. Mhm. Aber das Besondere an diesem Respektsbegriff, und deswegen ist es, glaube ich, in gewisser Weise nicht nur eine Rückkehr zu den ganz alten Dingen, sondern vielleicht auch so ein bisschen was Neues gewesen. Mhm. Denn in diesem Respektsbegriff, den hat Olaf Scholz im Wahlkampf, es ist inzwischen so ein bisschen wieder verschwunden, aber in diesem Respektsbegriff schwang, jedenfalls in den ersten Reden auch, eine ganz starke Kritik von Scholz an der Leistungsgesellschaft unserer Gegenwart. Das heißt also auch am ursozialdemokratischen Traum des Aufstiegs durch Bildung. Ja. Und er räumt mit diesem Begriff und der Anlehnung an die sozusagen theoretischen Debatten, mit denen er sich im Übrigen ernsthaft beschäftigt hat, den räumt er sozusagen ab und stellt sich an die Spitze der, naja, gewissermaßen der Kritiker unserer Leistungsgesellschaft. Mhm. Und das ist natürlich ein Paradox, dass ausgerechnet Olaf Scholz, der Mitarchitekt der auch der Agenda-Politik als Generalsekretär, auf einmal hier eine ganz andere Sprache spricht. Das basiert sicher auf unterschiedlichen Gründen, aber also in diesem Begriff steckt jedenfalls viel mehr drin.
Ja, da steckt ein Beginn dessen, was ja viele vielleicht auch von der SPD gerade fordern, nämlich auch das Thema Klassismus mehr zu besetzen. Das wäre denn der echte Schritt hin zu einer neuen Definition, wenn wir sagen, Aufstiegsgesellschaft funktioniert so nicht mehr. Wir müssen wirklich anerkennen, was wer wo leistet. Und anerkennen heißt dann auch ordentlich bezahlen etc. Zum Teil hat die SPD den Niedriglohnsektor ja schon entdeckt, aber so Sachen wie bezahlbarer Wohnraum, das ist zumindest innerhalb der Großen Koalition erstmal nicht gelungen. Also wäre das eben, wenn man jetzt glaubt, Olaf Scholz verabschiedet sich von dem, was er mit erfunden hat, von dem Leistungsgesellschaft-Gedanken, der Verlagerung der Verantwortung auf das Individuum, wieder dahin zu sagen, wenn wir als Sozialgemeinschaft funktionieren wollen, müssen alle Teile irgendwo ihren Platz bekommen. Aber warum tut sich die SPD so schwer damit, wirklich klar zu sagen, ja, wir leben in der Klassengesellschaft, wir können einen anderen Begriff dafür finden, aber es gibt wahnsinnig große Unterschiede und das ist unser Job oder das wäre unsere Mission. Also das klingt eben mit dem Begriff Respekt an und mit dieser Wahlkampagne, aber es kam nicht so richtig ins Laufen danach.
Sie spricht nicht gerne darüber, weil in Deutschland überhaupt nicht gerne über den Klassenbegriff, jedenfalls in dieser Form, gesprochen wird. Hm. Überhaupt die Anerkennung von solchen Kategorien würden ja auch nicht, jedenfalls die, die man soziologisch dafür so beschreiben würde, selber für sich in Anspruch nehmen. Das heißt also, es hat ganz sicher etwas mit diesem Begriff, mit seiner politischen Färbung zu tun, dass er so schwer vermittelbar ist und in der Sprache der Sozialdemokratie schon seit vielen Jahrzehnten verschwunden ist. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Sozialdemokratie eine ganz starke Partei oder stark geprägt durch die Alterskohorten ist, die in den 70er und 80er Jahren genau ja diese, wie soll man sagen, klassenspezifische Enge der proletarischen Restbestände der Bundesrepublik ja verlassen hat. Und eben sozusagen die Aufsteiger und auch Gewinner dieser sozialen Aufwärtsbewegung sind.
Also, ja, auch jetzt wieder die Hauptwähler waren im vergangenen
Jahr. Und insofern ist das auch etwas, was man in gewisser Weise zurückgelassen hat. Und lange Zeit hat die Sozialdemokratie stillschweigend, jedenfalls in der Ära Schröder, daran geglaubt, okay, das sind die Leute, die uns ohnehin weiter wählen werden. Dass das aber aus vielerlei Hinsicht ein Trugschluss war, hat sie im Grunde ja erst viel zu spät gemerkt. Insofern ist dieser Versuch mit dem Begriff der Respekt, die soziale Frage neu zu formulieren, sicher ein kluger Schachzug gewesen und würde auch nochmal dazu gehören zu dem Etikett, dass es ein weitgehend fehlerfreier Wahlkampf gewesen ist.
Zu dem Wahlkampf gehörte ja auch das Ende der Ära Merkel. Und da, ja, bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das wirklich so der Faktor war, weil, gut, er hat im Prinzip als Vizekanzler für die Stabilität dieser Ära Merkel, zumindest im Schluss der Ära Merkel, gestanden. Aber zu Beginn, vor all den Fehlern, hat ja Armin Laschet als Spitzenkandidat auch gute Umfrageergebnisse gehabt. Das heißt, an dem Punkt war die Ära Merkel noch kein Faktor. Welcher Faktor war sie letztlich beim Sieg der SPD?
Also, ich glaube, es sind unterschiedliche Faktoren, die mit der Ära Merkel zusammenhängen. Ich würde mal sagen, es ist das Machtvakuum innerhalb der Union, das dazu führt, mindestens zu zwei großen Problemen. Zu einem programmatischen Dilemma, nämlich die Frage, die unbeantwortete Frage, was denn heute eigentlich konservatives Denken sein kann, jenseits sozusagen der rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien. Also die Frage eben des Konservativen und natürlich die ungelöste Machtfrage in der Union. Also die ja doch aus sozialdemokratischer Sicht mit äußerst Vergnügen zu beobachtenden Spiele, Ränkespiele, die Unionsschwestern miteinander aufgeführt haben, mit Abstimmungen, Kampfkandidaturen, Telefonaten, den beständigen Sticheleien aus München, der nicht überwundenen Niederlage letztlich auch von Söder. Und wenn man so will, ist natürlich auch Markus Söder der beste Wahlkampfmanager der SPD gewesen und müsste eigentlich in gewisser Weise auch einen Ehrenplatz im Willy-Brandt-Haus, vielleicht etwas unterhalb von Willy Brandt selber, dann auch bekommen.
Sie schreiben über die tiefen Schichten der sozialdemokratischen Welt, wie Sie es nennen, also über die Veränderungsprozesse seit den 70er Jahren, etwa eben Kehrtwenden wie in der Schröder-Ära. Welche Stationen, würden Sie sagen, sind da die wichtigsten?
Also ich glaube, denn das macht ja diese Geschichte dieses seltsamen Sieges auch nochmal so besonders, dass mit der Kanzlerschaft Olaf Scholz die Strukturprobleme der Sozialdemokratie, und um die geht es ja auch in dem Buch, nicht vorbei sind. Die sind nicht auf einmal verschwunden, die sind nicht gelöst worden. Und zu denen gehört ein generationelles Problem.
Ja. Neuwähler und Jungwähler sind kaum vorhanden gewesen.
Und das kann man in der Wahlanalyse sehr genau sehen. Diese Fähigkeit und diese Verankerung in einer Jugendkultur, das ist etwas, was der Sozialdemokratie ganz strukturell fehlt. Und da konnte auch so prominent und so präsent Kevin Kühnert im Wahlkampf war, also er und die Jusos ganz sicher nichts ändern. Mhm. Also dieses Problem der Generation und des Alters.
Ein Problem ist ja auch die Forderung nach mehr Basisdemokratie. Nun hat es die Abstimmung gegeben über den Parteivorsitz. Das war ja sehr demokratisch für die Partei. Aber wie sieht es unterhalb dieser Ebene aus? Also wie demokratisch ist die SPD?
Mein Eindruck ist, dass sie im Vergleich zu anderen Parteien eine der ist, in der die demokratische Kultur relativ oder doch recht ausgeprägt oder vor allen Dingen die Streitlust recht ausgeprägt ist. Das hat natürlich etwas mit einer ganz anderen auch Tradition der Ortsvereinskultur und diesen Dingen zu tun. Aber, und das ist vielleicht das, worauf Sie anspielen, ein ganz wesentliches Moment, weshalb die Sozialdemokratie in den 70er und 80er Jahren in der Lage war, jüngere Menschen an sich zu binden, hatte etwas damit zu tun, dass sie eine Option darstellte für eine Form der Demokratisierung der Demokratie. Das heißt also, dass innerhalb und mit der Sozialdemokratie neue Partizipationsmöglichkeiten in der Gesellschaft entstehen konnten. Und dieses Feld der Demokratisierung der Demokratie ist etwas, was die Sozialdemokratie doch deutlich verloren hat.
Herr Süß, die Suche nach der programmatischen Orientierung sei für die SPD eine Art Lebenselixier, schreiben Sie. Das heißt, Ende offen?
Ende offen. Und die Sozialdemokratie lebt davon, immer nach ihrem Sinn und ihrem Dasein zu suchen. Ohne das, anders als das andere Parteien, glaube ich, tun, kann die Sozialdemokratie, glaube ich, nicht existieren. Insofern wird Streit, Diskussion und auch ein offenes Ende mit dazugehören.
Dietmar Süß hat das Buch »Der seltsame Sieg – Das Comeback der SPD und was es für Deutschland bedeutet« geschrieben, das gerade im Verlag CH Beck erschienen ist, 223 Seiten, 18 Euro. Die dominante Position Russlands auf dem internationalen Energiemarkt ist ein Beispiel dafür, wie viel Macht eine gewisse wirtschaftliche Monopolstellung bedeutet. Die Verteuerung und Engpässe bei der Energie bestimmen den politischen Diskurs und beschäftigen die Menschen auch in ihrem Alltag. Der Wirtschaftsjournalist Hans-Jürgen Jakobs zeigt in seinem Buch »Das Monopol im 21. Jahrhundert«, dass in der Finanzwelt, im Rohstoffhandel und in der Digitalwirtschaft ähnliche strukturelle Risiken lauern. Und er geht der Frage nach, wie lässt sich eine europäische Wettbewerbspolitik neu aufstellen? Katja Scherer hat das Buch für Andruck gelesen.
Die Frage nach den Machtverhältnissen im globalen Kapitalismus beschäftigt den Journalisten Hans-Jürgen Jakobs seit Jahren. Schon in seinem ersten Buch »Wem gehört die Welt?« hat er sich mit dem übergroßen Einfluss von Fondsanbietern wie BlackRock beschäftigt.
Es heißt ja immer, Geld regiert die Welt, und mich hat interessiert, welches Geld ist es genau. Und in den Debatten, die ich auch mit Lesern danach hatte, wurde immer die Frage gestellt nach wirtschaftlicher Macht und nach politischer Macht. Wie hängt das zusammen und wie geht die Demokratie mit diesen Tendenzen um?
Davon handelt sein neues Buch. Jakobs zeigt auf, dass neben dem Finanzsektor inzwischen in vielen Bereichen der Wirtschaft Monopole und monopolähnliche Strukturen Normalität geworden sind. Das liege unter anderem an einem wirtschaftspolitischen Narrativ, das Größe bei Unternehmen mit Effizienz und praktischen Vorteilen für die Nutzer gleichsetze. Insbesondere Plattformunternehmen wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft stellten eine absolute Marktmacht als neues Ideal für Unternehmen dar.
Die Bündelung dieser Botschaften von gerade mal 5 Konzernen kann man getrost als die große Wirtschaftsideologie des 21. Jahrhunderts bezeichnen, als das neue Narrativ der Erfolgreichen. Dieser neue Ismus heißt nicht mehr Sozialismus oder Kapitalismus, sondern Monopolismus. Sein Motto? Wettbewerb ist etwas für Verlierer, für die Verzagten aus der Vergangenheit. Und die war geprägt vom Analogen und vom Glauben an Pluralismus und lebendige Konkurrenz.
Jakobs beschreibt in seinem Buch, dass es seit Beginn der Industrialisierung immer wieder eine Wellenbewegung gegeben habe. Mal hin zu mehr, mal hin zu weniger Monopolismus. Im 20. Jahrhundert zum Beispiel habe die US-Regierung noch zu große Unternehmen zerschlagen. Dann habe sich der Diskurs verändert.
Monopole waren also im Laufe des 20. Jahrhunderts eine Horrorvorstellung. Es war in den USA, ganz anders als im 21. Jahrhundert, als Monopole im Volk auch Bewunderer fanden und finden, Zum Teil, weil es beispielsweise so bequem ist, Dienste von Tech-Konzernen nutzen zu können, ohne Geld zahlen zu müssen. Zum Teil auch, weil diese Kapitalkolosse an der Börse Kursgewinne gefeiert haben, von denen auch kleine Aktionäre gerne profitierten.
Die Folge? Inzwischen gäbe es in fast allen zentralen Wirtschaftsbereichen, in der Digitalwirtschaft, an den Rohstoffmärkten, im Finanzsektor, im Lebensmittelhandel, stark monopolartige Strukturen, schreibt Jacobs. Er unterscheidet dabei zwischen den privatwirtschaftlichen Monopolen in den USA und den Staatsunternehmen aus China. In Peking werde wirtschaftliche Macht ganz gezielt genutzt, um die politische Macht zu stärken, schreibt er.
Wer vom Monopol der Daten redet, darf vom Monopol der mineralischen Rohstoffe nicht schweigen. Mit Chinas Dominanz bei elementar wichtigen Stoffen wie seltenen Erden oder Magnesium sitzt das kommunistische Land am Beginn der Wertschöpfungsketten. Wer aber am Anfang einer solchen Wertschöpfungskette sitzt, bestimmt, wie teuer und in welchem Umfang und an welcher Stelle ganz hinten das Produkt herauskommt.
Schnell wird klar, die EU hat sich in eine schwierige Lage gebracht. Auf der einen Seite funktioniere hier der Wettbewerb noch besser als in vielen anderen Teilen der Welt, wenn auch längst nicht gut genug, meint Jacobs. Auf der anderen Seite macht es eine vergleichsweise kleinteilige, wettbewerbsintensive Wirtschaft schwierig, mit den riesigen Firmen aus den USA und China mitzuhalten.
Ich glaube, es ist nicht die Lösung, wie sich das manche in der Großindustrie, auch in der Politik im Übrigen vorstellen, dass wir jetzt selbst eigene Monopole schaffen. Wir müssen den Wettbewerb bei uns schützen. Wir müssen ihn zum Teil, ehrlich gesagt, auch wieder neu entdecken. Und wenn staatliche Monopole aus China mit Dumpingpreisen, mit extrem Niedrigpreisen hier in Europa Marktanteile gewinnen wollen, dann muss es möglich sein, über einen speziellen Anti-Dumping-Zoll das abzuwehren. Da tun wir gut dran.
Eine starke Wettbewerbspolitik flankiert durch eine schützende Industriepolitik. Das ist also das Szenario, das Jacobs vorschwebt. Vorschläge dafür liefert er im 10. und letzten Kapitel seines Buches. Der Hauptfokus des Buches liegt aber auf der Analyse, wie der Wettbewerb in den vergangenen Jahrzehnten in Schieflage geraten ist. Schlecht sind Monopole aus Jacobs Sicht aus mehreren Gründen. Weil die Ungleichheit zunimmt, wenn sich Kapital bei wenigen Eigentümern ballt, und weil das zu mehr Lobbyismus und weniger Demokratie führt. Vieles, was Hans-Jürgen Jacobs in seinem Buch beschreibt, ist nicht neu. Die Kritik an der Vormachtstellung von BlackRock zum Beispiel und auch die Kritik an Google, Facebook und Co. Und Leserinnen und Lesern mit Vorwissen zum Thema dürften auch andere Probleme, die Jacobs beschreibt, geläufig sein. Trotzdem ist das Buch sehr lesenswert. Es ist gut recherchiert mit spannenden Details und vor allem schärft es den Blick dafür, wie verbreitet Monopole wirklich sind. Die europäische und deutsche Politik tue inzwischen wieder mehr, um den Wettbewerb zu stärken, erkennt Jacobs an. Aber noch sei das nicht genug, sagt er.
Ich registriere einen Kampf zwischen konzentrierter wirtschaftlicher Macht und einer politischen Macht, die sich organisiert, die sich besser organisiert, die aber dann erst auch beweisen muss, dass ihre neuen Ansätze Erfolg haben.
Diese zurückhaltende Einschätzung wird auch im Buch deutlich. Das Plädoyer des Autors für einen europäischen, wettbewerbsfreundlichen Weg kommt zu einer wichtigen Zeit. Durch den Krieg in der Ukraine werden derzeit Lieferketten umstrukturiert und Märkte neu geordnet. Sich klarzumachen, dass Wettbewerb dabei kein Selbstläufer ist, sondern durch den Staat gefördert werden muss, kann der Politik nur helfen.
Meint Katja Scherer über Hans-Jürgen Jacobs Buch »Das Monopol im 21. Jahrhundert – Wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören«. Gerade bei der DVA erschienen, 431 Seiten, 36 Euro. Und das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag stellen wir Ihnen unter anderem das Buch Schwarz-Rot-Wir vor. Wie Vielfalt uns reicher macht. Am Mikrofon war Katrin Stövesand. Vielen Dank fürs Lauschen und einen schönen Abend.